herzlich willkommen zu Lambert Klamrer Jazz, Ihrem Lieblingspodcast. Ich begrüße an meiner Seite Felix Weigt aus dem fernen Hamburg, Hauptstadt des Verbrechens.
Ho, ho, ho. Eine geruhsame Vorweihnachtszeit wünschen wir allen Impros auf Gottes Erden und eine jazzige Segnung von unsererseits.
Bist du schon wieder richtig in Weihnachtsstimmung?
Ich bin in Weihnachtsstimmung, ja. Es ist ja auch LK Jazz im Wechsel der Jahreszeiten, wenn ich so aus dem Fenster gucke, über all die Jahre und Monate, die wir hier aufnehmen, sehe ich jetzt hier ein sehr feuchtes, blattloses Hamburg vor meinem Fenster.
Und da wirst du ganz rührig.
Da werde ich ganz melancholisch. Richtig.
Wer hat das immer noch gesagt, der wollte mal Bundeskanzler werden, der Martin Schulz, der hat immer Ich und Sch verwechselt, ne?
Ja.
Mit dem Tisch.
Tisch.
Ja.
Vom Optischen her. Ja, das ist ja eine sogenannte Hyperkorrektur, weil der Martin Schulz kommt ja aus dem Rheinland, oder?
Ja. Ja, irgendwo bei Aachen, glaube ich. Würselen. Ja,
aus Würselen, genau.
Ja.
Also geboren in Hellrath, heute Eschweiler. Und im Rheinland, das ist ja eine Region, wo man alles mit Sch beendet. Es gibt, wie ist das mit dem Flugzeugträger?
Flugzeugträger. Ja, 3 Gs in verschiedener Aussprache.
Genau, ja. Also das ist ein dialektaler Raum, wo jede Endung CH oder SCH immer Sch ausgesprochen wird. Und dann kommt es aber, wenn Leute aus diesen Gegenden Hochdeutsch sprechen wollen, zu einer sogenannten Hyperkorrektur. Und dann wird jede Endung, also oder jedes CH, ob jetzt Kirche oder Tich, wird immer hyperkorrigiert.
Und da bist du auf der Hut. Ich erinnere mich auch daran, dass im Tourbus
wir
korrigiert wurden, wenn wir gesagt haben 40.
Ja, auch das ist falsch. Das ist eine Hyper. Eine
das ist aber witzig.
Ja, witzig. Das ist auch eine sogenannte Hyperkorrektur. Du kommst ja wie ich aus einem dialektalen Raum, wo jede Endung auf G, CH ausgesprochen wird.
Eigentlich schon, ja.
Also du fährst mit dem Zug.
Ja.
Oder fliegst mit dem Zug. Flugzeug.
Flugzeug.
Naja, du
mit dem Flugzeug.
Du fliegst ja mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug. Ja. Jo, moin, moin. So, und dann ist natürlich der Norddeutsche verwirrt, wenn es zur Endung IG oder ICH kommt und spricht dann die Endung, also wenn es eine Endung auf G und CH gibt und spricht dann die Endung IG,
ja.
Spricht der Norddeutsche dann witzig oder 40 aus, obwohl die hochdeutsche Ausspracheregel zur Endung IG ist, es wird wie ICH ausgesprochen. Wie der König.
Der König.
Genau. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn zweimal, wenn IG und ICH aufeinander trifft, zum Beispiel im Wort königlich, dann wird aus dieser sprachästhetischen Gründen wird das IG als IG ausgesprochen. Königlich.
Sagt man nicht königlich.
Nee, man sagt nicht königlich. Da sagt man dann königlich, weil zwei Ichs aufeinander folgen. Man
Wobei
sagt
das im Norden, würde man das wahrscheinlich schon wieder sagen. Königlich.
Königlich, genau. Ja. Und man sagt natürlich, wenn danach ein, also im Plural zum Beispiel, wenn ein Vokal kommt, die Könige, da sagt man nicht die Könige. Oder du bist witziger als ich. Dann sage ich witziger und nicht witziger. Aber ich würde jetzt sagen, du bist besonders witzig. Also, Vorsicht vor der Hyperkorrektur.
Ja.
So, was haben wir heute auf dem Tisch?
Na, jetzt, wo du von den Königen sprichst, da wollte ich aber kurz einhaken, weil ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen über Pannonika Rothschild, das von ihrer Schwester, oder nee, die Nachfahren, irgendeiner Nachfahren, Hanna Rothschild, das ist nicht die Schwester, sondern das ist, glaube ich, irgendeine Großnichte oder irgendwie, das ist ja ein riesengroßer Clan.
Hol uns doch nochmal kurz ab, wer ist jetzt Pannonika Rothschild?
Pannonika Rothschild, und das ist ein Buch über sie, was geschrieben wurde, die eine Adelige aus dem Rothschild-Clan, Rothschild, große Bankiersfamilie, aktiv, glaube ich, seit dem frühen 19. Jahrhundert. Alle Kriege, die seitdem geführt wurden, wurden über die Rothschilds finanziert.
Kommt jetzt
steht, steht da so drin, steht in diesem Buch drin. Also ist jetzt nicht meine Verschwörungstheorie, sondern es sagt Hanna selber. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube zu diesem Buch sowieso nicht so viel, aber was mich so ein bisschen ärgert ist, ich habe jetzt erst die ersten 50 bis 100 Seiten überflogen und es geht sehr viel halt um diese Familie, als ob es irgendwie wen interessiert, welche Garten und Schmetterlinge da in der Familie gesammelt werden und wie die Garten angeordnet sind und. Also es scheint dann der Hanna doch irgendwie sehr viel wert zu sein, irgendwie diese Familie dann doch irgendwie abzukumpeln. Und Pannonika Rothschild hat, glaube ich, erst in Frankreich gewohnt, genau, und hat dort auch ein ziemliches Leben in Saus und Braus geführt. Es ist nämlich so, dass die Frauen im Rothschild-Clan nie Verantwortung im Berufsleben übernehmen durften, also in diesen Banken. Das steht sogar, ist in der Konstitution der Familie irgendwie so verankert. Das heißt, die müssen sich immer um andere Dinge kümmern. Ich habe ja auch damals mal die Geschichte erzählt, wie ich eine Rothschild-Baroness getroffen hat. Die war sozusagen dann fürs Kulturprogramm verantwortlich in der Rothschild-Bank und hat das so organisiert. Man hat als Frau keine leitende Funktion, aber hat natürlich dementsprechend gut Lifestyle, hat sie auch alles mitgenommen und sie war verheiratet mit jemandem, der da, glaube ich, auch mehr Verantwortung hatte und so, aber sie hat dann so viele Leute eingeladen damals schon, hatte 5 Kinder mit diesem Herrn, hat sich dann scheiden lassen, aber genau, es war halt immer da auch schon in diesem Chateau, wo sie sich aufhielt, kamen immer Leute aus der Kulturbranche, aus der Politik, hier, also natürlich alle Leute mit Rang und Namen und Einfluss, haben auch damals schon bei der Panonika residiert. Und dann hatte sie irgendwie keinen Bock mehr auf den Lifestyle und hat auch ihre Kinder da zurückgelassen und ist nach New York gegangen, um da, weil sie sich in die Jazzmusik verliebt hat und hat da sich tatsächlich so, man kann es nicht anders sagen, wohltätig um die New Yorker Jazzszene gekümmert. Also es gibt auch in der Rothschild-Familie so eine Tradition, sich über Wohltätigkeit zu profilieren. Und sie wird ja irgendwie anders wahrgenommen als wahnsinnig einflussreich und wichtig für diese ganze Szene. Sie war wohl auch mit Thelonious Monk zusammen.
Also doch.
Ja, das wird da so kolportiert, dass das mehr war als nur eine Freundschaft. Und Bird, also Charlie Parker, ist in ihrem Apartment ja gestorben. Und sie ist auch mal für Thelonious Monk in Knast gegangen dann, weil sie irgendwie gesagt hat, die Drogen gehören ihr und nicht ihm. So. Mhm. Also sie hat sich so ein bisschen aufgeopfert, hat aber auch alle möglichen Leute da unterstützt, wenn sie zum Beispiel gegen Drogen ihr Instrument zum Pfandleiher gebracht hat, ist Panonika dahin und hat es wieder zurückgeholt und so. Sie hatte ja die Kohle. Mhm. Und ja, hat einfach sich darum gekümmert, dass die auch mal eine warme Mahlzeit bekommen und so. Sie hat sogar mal versucht, Art Blakeys Jazz Messengers zu managen.
Okay.
Und da ist sie aber kläglich gescheitert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie war so wichtig so für das Alltägliche, sage ich mal. Und es sind wahnsinnig vielen Kompositionen dieser Riege an Jazzmusikern ja auch verankert und ist ja bis heute Namensgeberin dann zum Beispiel für den neu entstandenen Jazzclub in Hamburg, Nikas, heißt der Nikas Jazzclub oder so?
Nika Jazzclub. Nika Jazzclub, ohne S,
ja, genau. Ja, genau. Und es gibt Panonika, ich spiele es mal kurz vor. Kennen wir alle. Es ist von Monk eine Komposition, es gibt aber noch mehr, ne? Nikas Dream, kann ich jetzt nicht, aber ist das nicht dieses, weiß nicht mehr genau, keine Ahnung, vergessen. Und ich lese das halt irgendwie so und denke so, ja, das ist ja irgendwie schön, dass es da jemanden gab, der quasi dann die Rolle übernommen hat, die das, ja, da scheint es ja im amerikanischen Sozialsystem durchaus blinde Flecken zu geben, da muss dann wohl irgendwie die Privatwirtschaft irgendwie her. Und das wurde ihr wahrscheinlich dann auch deswegen groß anerkannt. Aber mich ärgert es irgendwie, dass der Jazz so abhängig ist von der Aristokratie. Und dass halt auch alle so gut auf sie zu sprechen sind und sie für wahnsinnig großartig halten. So. Weil ich denke so, eigentlich ist es ja ein Systemversagen, dass halt so Kulturschaffende halt so wenig Absicherungen bekommen. Und dann, dass alle so wahnsinnig dankbar dafür sind, dass eine Bankierstochter dann diesen Job dafür übernimmt. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie vermessen. Weißt du ungefähr, was ich da meine?
Dass man abhängig ist von reichen Leuten, von Mäzenen. Genau.
Irgendwie, das finde ich in Ordnung. Mäzentum ist ja irgendwie sowas, das kann ich irgendwie nie groß verurteilen. Das ist ja irgendwie so eine direkte, das gibt es so oft in der klassischen Musik, ne? Die sind irgendwelche Mäzenen, die sich dann ein Streichquartett halten, das dann da proben kann und das finanziert wird und so. Ich finde das irgendwie so in Ordnung. Aber ich glaube, mir ist dieser unkritische Blick auf Panonika Rothschild irgendwie so, ja, da fehlt mir so ein bisschen was, weil es wird so ein bisschen dargestellt, sie hätte ja alles zurückgelassen, sie hatte so einen großartigen Lebensstil und um sich dann halt quasi in New York ihrer Leidenschaft hinzugeben und so, aber letztlich, genau, es ist halt auch genau so eine Sinnsuche, wie es heutzutage irgendwelche erfolgreichen Startupper haben und dann im Eisbach baden gehen und denken, sie müssen, oder was weiß ich, diese Sinnsuche-Frage, es ist ja genau die gleiche, so, ne, also man ist, ja, ich kann es nicht so richtig ausdrücken, was mich daran ärgert ist, aber ist, dass es halt so unkritisch betrachtet wird und man einfach nur großartig dankbar ist für diese Person, die halt da aus unserem Geld quasi das übernommen hat, so einfach, was man denkt, das sollte eigentlich so eine Kulturförderung leisten.
Ja, also was fuchst sich jetzt, dass wenn sie das nicht das viele Geld und die große Bude gehabt hätte, wäre sie quasi nicht so relevant? Also ja. Da hat sich jemand mit seinem Familienkapital reingekauft in so eine Szene.
In die Jazzgeschichte.
Und ist deswegen ein Kultschwein, nicht?
Ja.
Nicht wegen alteriert, sondern
wegen Geld.
Wegen Geld.
Ja, irgendwie sowas, ja. Irgendwie stört mich was daran.
Ja, verstehe ich.
Ja. Gute Geld. Und sie hat hin und wieder so Stücke dann aufgenommen oder so ganze Konzerte dann mitgeschnitten und so. Also sie war wohl schon echt so wahnsinnig interessiert an der Musik, hat selber nicht gespielt, das war ihr zu anstrengend, also sie wollte es auch gar nicht lernen.
Ja.
Aber sie hat die Leute dann halt immer zu sich eingeladen, die hatten da wohl tolle Sessions und so.
Ja.
Es gibt in Berlin auch so Szenen, ich habe das auch schon beobachtet, so. Die betreiben auch bestimmte Clubs oder ne, die auch abhängig sind von Geldern und so. Und ich finde das irgendwie auch gut. Aber wenn es dann halt so konkret wird und man halt so sieht, wie sich die, ja, die Marktwirtschaft ranwanzt an das Image der Kulturellen, so, dann werde ich immer so ein bisschen so, ah, irgendwas gefällt mir daran
nicht. Ja, aber wieso die Marktwirtschaft? Also das ist ja die Frage. Das ist, also quasi diese Förderkultur, da scheint es ja irgendeinen Austausch zu geben. Hatten wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon oder privat. Also Leute mit einem monetären Kapital, vielleicht auch mit einer hohen Bildung oder einem hohen Stand durch ihren Beruf und durch ihr Vermögen oder sowas, die haben möglicherweise irgendwie eine Leerstelle in ihrem Leben und sind ganz kulturnarrisch und haben dann das Gefühl, sie können doch jetzt mit ihrem schönen Geld was Gutes tun und, was weiß ich, die Kultur unterstützen. Das ist ja relativ gängig, ne?
Mhm.
Und da geht es ja gerade nicht darum, Kapital da rauszuschlagen. Es geht ja nicht mal darum, was eine Kulturförderung macht. Die ist ja auf eine Art so ein bisschen keynesianistisch. Also, dass man sagt, der Staat pumpt Geld in einen Wirtschaftszweig, der ja auch nicht klein ist. Also die Musikindustrie ist ein großer wirtschaftlicher Player durchaus in Deutschland, da wird Geld verdient. Und dann sagt man aber als Staat, also es ist ja kein purer Altruismus, sondern man pumpt ja Geld in bestimmte Stellen, was weiß ich, Spielstätten, um eine Musikwirtschaft so ein bisschen zu unterstützen an den Stellen, wo es vielleicht hakt, wo sie sich dann nicht selber finanziert. Also nicht durch Konzerte in der O2 World oder wie das jetzt heißt, oder im Volksparkstadion, sondern was weiß ich, im kleinen Club. Das ist ja, was Kulturförderung macht, ne?
Mhm.
Was jetzt ein Mäzentum macht, ist ja wirklich einfach nur Geld geben.
Ja.
Da könnte man natürlich unterstellen, da geht es jetzt irgendwie so ums Image oder sowas. Da aber jetzt Panonika Rothschild selber irgendwie gar nicht in der Wirtschaft aktiv war, ist es ja wirklich so eine Art Hilfsbereitschaft. Man kann natürlich immer sagen, okay, was hat sie davon? Möglicherweise kann sie dadurch mit irgendwie den Leuten, die sie ganz toll findet, rumhängen oder das Gefühl haben, sie partizipiert an irgendwas. Aber ich würde nur sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen, naja, was weiß ich, einer Firma, die, was weiß ich, für ihr Image oder so Geld investiert oder was weiß ich, wirklich einen privaten Mäzen.
Ja, es steht den Rothschilds offensichtlich, und das wird auch so beschrieben, eigentlich offen, was sie machen wollen mit ihrem Leben.
Ja.
Denen würden alle Möglichkeiten gegeben, auch Hannah Rothschild, die zu dem Zeitpunkt, als sie anfängt, über das Buch zu schreiben, das ist nämlich quasi ihre eigene Sinnsuche,
ja,
quasi jetzt die Biografie zu verfassen über Panonika, ist auch durch so einen Prozess durchgegangen, relativ jungen Jahren schon, so, was soll sie jetzt eigentlich anstellen? So, weil für ihren Lebensunterhalt muss sie eigentlich nicht sorgen. Aber trotzdem muss sie irgendwie unter Beweis stellen, dass sie auch innerhalb dieser familiären Struktur relevant ist. Und da hat sie dann erstmal die Möglichkeit bekommen, Buchhändlerin zu werden und meinte aber, da war ich nicht gut drin. Und aber du hast halt in diesem Clan auch immer gleich die Möglichkeit, alles zu machen. Du brauchst da gar keine große Expertise für, sondern da sagt dann irgendwie Papa, ja klar, können wir machen und so, probier das doch mal.
Ja.
Und genau, und Panonika hat sich irgendwann überlegt, so ja, ich glaube, was ich gerne hätte, wäre so die große Mäzenin oder Fördererin der amerikanischen Jazzkultur zu sein. So, das würde irgendwie ganz gut passen in mein Profil. Und Hannah Rothschild überlegt sich dann, ja, ich möchte gerne die Biografin sein für diese großartige Person. Und alles funktioniert letztlich nur, weil man halt sich da einfach privilegiert reingezeckt hat, so. Also und einem immer die Möglichkeit gegeben ist durch das viele Geld, was da ist. Und vielleicht ist das auch Neid oder so, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch ärgerlich. So, keine Ahnung, ich finde es irgendwie ärgerlich, dass das halt irgendwie nicht auf, gerade beim Jazz, wo es ja wirklich auf so krasse Charaktere mit unglaublichen Talenten alles zurückzuführen ist, die halt wirklich krasse Sachen machen, so, dass halt aber in einer Riege dann genannt wird, jemand, die sich da einfach nur reingezeckt hat, so, reingekauft. Ja.
Ja.
Ist irgendwie, ich finde das irgendwie ärgerlich. Also ich.
Na, also jetzt speziell dieses Mäzentum, nennen wir es mal, ne? Also reiche Leute, die irgendwie Kultur fördern, das ist ja aber trotzdem irgendwie ein, also gerade in der, sag ich mal, E-Musik oder Nicht-Pop-Musik, ne, wo es jetzt quasi nicht so um Kommerzialität gibt, ist das ja irgendwie einfach ein Archetyp, der da stattfindet. Und
ja,
das, was du aber sagtest, das ist ja auch interessant. Das ist ja auch fast so eine kulturelle Trope in Film und Fernsehen und Literatur. Der gelangweilte Reiche. Ja, ja. Also so dieses, das natürlich, das ist natürlich auch ein Leid, sage ich mal, dass es mit einem gewissen Privileg einhergeht, dass wenn man quasi nicht beschäftigt ist mit dem Lohnerwerb oder wie zahle ich jetzt meine Miete, dass dann plötzlich so die große Sinnsuche losgeht. Also ob jetzt, was weiß ich, der Great Gatsby oder Tod in Venedig oder so, oder der American Psycho, der dann mordet aus Juppie-Langeweile, das scheint ja ein Thema zu sein. Leute, die dann mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, dann die große Frage, was mache ich mit meinem Leben? Weil dann wird ja auch nochmal, irgendwie ist ja der Anspruch dann nochmal höher.
Ja, ja.
Dann darf es ja auch nicht der Job bei Aldi an der Kasse sein. Das reicht dann nicht.
Ja, ich finde auch die Selbstwahrnehmung dieser Familie, auch durch Hannah Rothschild, nervt mich auch, weil sie ja dann tatsächlich allen diese Anerkennung gibt. Also es werden alle Familienmitglieder tatsächlich als wahnsinnig großartige Leute beschrieben, die halt das und das geleistet haben. Und ich habe jetzt die Verantwortung, ja auch diese Tradition fortzuführen. Und die Selbstwahrnehmung ist genau diese. Das hat schon alles so seine Berechtigung, dass wir so ein geiler Clan sind, weil wir ja alle ganz besondere Leute sind. Das sticht so ein bisschen dadurch. So, und da spiele ich nicht so richtig mit. Ich denke so, nee, das habt ihr euch alle erkauft, wahnsinnig besonders sein zu dürfen. So, da irgendwie mache ich da nicht so richtig mit. So. Und irgendwie, ja, interessant ist auch dieses Ding, dass halt die Frauen einfach ja nicht in die Bank dürfen, so,
ja,
dann noch mehr in der Pflicht sind, sich zu überlegen, wie sie trotzdem aber diesen Namen gerecht werden. So, weil sie über die Bank kriegen sie es nicht hin. Das ist ja eigentlich der easy way out. Man ist dann halt einfach Bankier. Mhm. Aber das behalten die Männer so für sich. Das ist auch bis heute wohl so in den Statuten so festgesetzt.
Was ist das mit diesen Statuten? Also es gibt eine... Also
es gibt von... Ja,
das habt ist... Habt ihr sowas auch? Also ich kenne mich da nicht so aus. Habt ihr auch Familienstatuten bei euch oder so?
Ich in meiner Adelsfamilie.
Ja, aber weiß es echt. Ne? Ja. Im Lambert-Clan. Nee, also habt ihr da auch so Regeln?
1800, ja, es gibt so eine Regel, die wohl 1839 festgelegt wurde und die bis heute eingehalten wird. So, dass halt auch die Erben, es müssen immer Männer sein, und die Rothschilds wären beinahe mal untergegangen, weil sie nicht genügend männliche Erben gehabt hatten eine Zeit lang.
Okay.
Ja, also das ist ja irgendwie ein Ding bei denen, keine Ahnung. Aber das führt natürlich dazu, dass die Frauen natürlich recht früh in diese Bedrängnis kommen, sich zu überlegen, ja, was kann ich denn dann machen mit all diesen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, wenn ich nicht Bankier werden kann, so wie meine Eltern.
Ja.
So. Aber trotzdem das Geld zur Verfügung.
Aber war die Pannonica nicht irgendwie so halb verstoßen von ihrer Familie oder sowas? War da nicht irgendwas?
Ja, wobei,
ich kenne mich da wirklich nicht mit aus.
Das wird alles so ein bisschen relativiert, okay, also im Nachgang. Also genau, sie wird, glaube ich, gerne so dargestellt als die Rebellin innerhalb dieser Familie, weil sie ja quasi diesen weirden Weg gegangen ist. Aber ehrlich gesagt, nee, im Nachgang ist man da auch irgendwie ziemlich stolz drauf, dass das auch eine Rothschild war. Und die hat sich dann ja auch ihren Platz in der Geschichte verdient. Und so einen Clan muss sich das ja auch leisten können. Ist ja auch gut fürs Profil, wenn da einer so ein bisschen ausschlägt, aber trotzdem dann damit erfolgreich ist und in die Geschichte eingeht.
Ja.
Eigentlich braucht man ja immer auch einen Musiker noch oder was weiß ich, jemand, der noch was anderes macht, aber damit dann auch noch erfolgreich ist, haben ja auch Adelsfamilien auch oft so. Ich lese nochmal weiter.
Ja, ich bin auch so ein bisschen befangen bei den Rothschilds, weil die nun wirklich Teil vieler
Verschwörungstheorien
sind und so, was da jetzt wirklich alles wie genau ist. Aber du hast da eine Quelle aus erster Hand quasi von einer Rothschild.
Hannah Rothschild hat
Hannah
gesagt. Also ich weiß nicht, ob die jetzt überall den besten Durchblick hat oder so, aber...
Ja, ja.
Was ich interessant fand, war schon diese Aussage, dass sie meinten, alle Kriege, die geführt wurden, bis zum Ersten Weltkrieg hin oder so, gingen nicht an der Rothschildbank vorbei. Das ist ja wirklich so ein Satz, würde ich auch denken, der kommt doch eher so von Verschwörungstheoretikern, aber vielleicht ist sie ja selber drin.
Man weiß
im Rabbit Hole. Vielleicht ist sie im Rabbit Hole.
Hannah Rothschild, Filmmaker wird die hier genannt.
Ja, ja, die hat auch so einen Film gemacht dann über sie. Über
sich selber. Ach so, über
Pannonica.
Ach so, okay. Okay, okay.
Es ist wirklich sehr mühsam, dieses Buch durchzuarbeiten, weil es dann doch immer so viel um diese Familie geht. Und ich möchte ja eigentlich heiße Stories von den Jazzmusikern haben. Und da ist es irgendwie, es ist ein bisschen dünn, was das angeht. Es geht dann doch eher so um diese Familienstrukturen und wie da so der Swag ist. Und irgendwie lese ich das so, als wäre das doch mit einem ziemlichen Stolz erfasst. Und so,
ja. Gut, okay. Aber du quälst dich durch für uns. Das finde ich
mal
gut.
Mal gucken, wie weit ich noch durchhalte. Ich will ja eigentlich noch ein paar heiße Stories bekommen. Irgendwie, was war da los im Wohnzimmer? Dass die wirklich mal in den Knast gegangen ist, ich meine, gut, Ehre.
Ja, aber können wir nochmal reden über dieses, also weil ich habe da auch gar nicht so große Einblicke, ist eher sowas, was mich mal grundsätzlich interessieren würde. Dieses ganze Mäzentum, hast du da mal irgendwie Kontakt mit gehabt? Also ich kenne das so ein bisschen, da ist das natürlich, es gibt so Stiftungen, die fördern Musik.
Mhm.
Natürlich ganz bekannt in Hamburg die Dr. Langner Stiftung, die irgendwie...
Ja, ist ja mal eine der wenigen Stiftungen, die sich um Jazzmusik kümmert, oder?
Genau, ja, ja. Also, aber da wird natürlich von der Privatperson sehr viel Geld in Jazzausbildung investiert. Sowas gibt es sicherlich auch für Klassik und sowas.
Ja, da ist es ja viel größer. Und gerade in Hamburg ist ja voll von Stiftungen, was das angeht, so Kulturstiftungen und so. Das ist ja die Hochburg der Stiftung, habe ich
gesagt. Ist es so? Okay. Naja, und dann natürlich, wenn man jetzt in der bildenden Kunst unterwegs ist, wäre das ja ganz normal. Also weil natürlich die Musik anders als die bildende Kunst eher so eine Publikumskunst ist. Das heißt, man verdient, man macht Plattenaufnahmen, dadurch wird Geld generiert, man macht Konzerte, die vielleicht gefördert werden oder sowas. Aber dann gibt es quasi so, das ist so ein bisschen eventiger alles, ne? Also weil natürlich ein Kunstwerk nicht so in der Form reproduziert wird wie eine Platte. Also die Basis der Platte ist ja die technische Reproduktion, sag ich mal. Sonst wäre ja quasi Musikindustrie gar nicht möglich. Und quasi diese Idee, dass es, was weiß ich, eine Platte nur einmal gibt, könnte man sich ja auch überlegen.
Ja.
Ich glaube, der Wu-Tang.
Vom Wu-Tang
Clan. Ja, der Wu-Tang Clan, ja. Da hat es mal gemacht. Ja. Aber sonst ist das ja irgendwie nicht die Idee von Musik, während die Idee von bildender Kunst ja so ein bisschen ist, ich habe ein ganz besonderes Kunstwerk, das gibt es einmal. Deswegen hat es natürlich auch seine auratische Kraft. Und das, ja. Und das wird dann gekauft von einer anderen Person und hängt dann, was weiß ich, im Wohnzimmer oder wird verliehen an ein Museum oder sowas. Aber dieser direkte Weg ist ja da in dieser Kunstform zum Beispiel vorgesehen.
Ja, stimmt. Ne?
Aber stell dir das mal vor, du machst eine Lambert-Platte und dann kommt der Käufer. Und, sagt, und machen sie Fortschritte? Ja. Ja, genau.
Ah, das gefällt mir noch nicht so gut.
Ja. Ja. Ganz toll. Ich kaufe es ihnen ab.
Ja. Nee, ich habe damit keine Erfahrung gemacht, aber ich habe das so, wenn ich mal mit Klassikern zu tun gehabt habe, gehört, dass das auf jeden Fall ein gangbarer Weg ist, sich zu finanzieren. Auch wenn du nicht irgendwie in einem Orchester gelandet bist, ist so das Mäzentum immer noch so ein gangbarer Weg. Also da gibt es wirklich, ich glaube auch in der Schweiz, so Mäzen, die so ganze Streichquartette komplett über Jahre durchfinanzieren. Unabhängig davon, wie viele Auftritte die jetzt haben oder so, ne? Sondern einfach, weil sie daran glauben. Und so, es gibt's für Jazzquartett nicht. Also habe ich noch nie gehört,
auf jeden Fall. Man könnte natürlich andererseits sagen, dass, also im besten Sinne, das findet heute natürlich nicht mehr so statt, aber würde natürlich ein Plattenlabel sowas machen und sagen, wir glauben an dich, Lambert, da kommt zwar kein Cent bei uns rein, aber bei der nächsten Platte wird es was. Hier ist dein Vorschuss. Da gibt es ja so, was weiß ich, auch diese Geschichten aus vergangenen Zeiten, das, was weiß ich, bei Herbert Grönemeyer erst das vierte Album wirklich erfolgreich war oder so. Und aber das, die Plattenfirma hat an ihn geglaubt und ihm noch eine Aufnahme finanziert und noch einen Vorschuss gegeben.
Ja, es gibt ja so diese Legende von dann, wenn du in irgendwelchen Bands landest, die einen guten Umsatz machen, dass du dann als Einstiegsgehalt erstmal $1 Million bekommst, wie zum Beispiel bei Metallica.
Ja, genau. Ja.
Aber ich habe es auch von Sting gehört oder so, ne? Damit du einfach erstmal dir frei nimmst und halt deinen Kopf frei ist für die nächsten Jahre fürs Ding und das, was da alles so anfällt, bekommst du halt erstmal einen 7-stelligen Betrag.
Ja.
Schon geil.
Hat nicht Sting auch mal irgendeine wahnsinnig hohe Summe genannt, als er gefragt wurde nach irgendwie so einem Rechtsstreit mit Puff Daddy für den Song Every Breath You Take, beziehungsweise die Version I'll Be Missing You. Da sagt Sting irgendwie an irgendeiner Stelle mal ja und da kriegt er jeden Tag, was weiß ich, $1,000 oder sowas.
Ich glaube, Sting kriegt alleine an Urheberrechtszahlungen durch Roxanne jeden Tag $2,000.
Ja, ist doch gut. Ist doch gutes Geld.
Genau, gut für Sting.
Ja.
Ist auch ein guter Song.
Ja.
Und das ist ja noch nicht mal der größte Hit von Sting. So, das ist halt ein Lied. So.
Da kommt schon was rein.
Da kommt schon ordentlich was rein. So,
Wobei ist der
könnte unser Mäzen werden.
Eigentlich. Ja.
Der liebt doch Jazz.
Eigentlich ja. Ja. Aber sie wird ja so viel gestreamt. Na gut, 13 Millionen Mal im 13 Millionen monatliche Hörer.
Das kommt da alles noch rauf.
Ja. Also Fields of Gold hat fast 400 Millionen Plays. Ist aber noch lange nicht top, Spotify, oder? Da gibt es ja auch Leute, die sind 1 Milliarde Mal gestreamt.
Ja, aber das gibt es jetzt nicht so viele, glaube ich.
Nee.
Ja, aber klar, gibt's mal.
Hier, eigentlich sollte der Name hier nicht mehr genannt werden, aber Taylor Swift, die hat hier gleich. Also hier bei den Top 10 gespielten Songs bei Spotify sind 7 über 1 Milliarde.
Ja, was hat sie an monatlichen?
Ach so, monatlich, 92 Millionen.
Ja, guck mal, das ist ja auch nicht bei 1 Milliarde.
Nee.
Und auch nicht mal 1 Milliarde monatliche.
Nee.
Auch lame, ja.
Aber da fließt dann richtig Geld.
Ja.
Gut. Wie bist du denn so aus dem Tourloch rausgekommen? Mal hier ein bisschen Bereich Persönliches und Tagebuch.
Ich habe erstmal sehr viel geschlafen. und habe so Revue passieren lassen, was so die Themen waren und so. Habe auch mal alle Kollegen angerufen, wie die das eigentlich so machen. Weil, genau, ich habe ja schon festgestellt, so mit zunehmendem Alter ist so ein Touralltag wirklich sehr, sehr anstrengend. Das ging alles mal leichter. Jetzt waren wir gerade schon bei den Finanzen, dann auch die Finanzierung die Querfinanzierung, den Anspruch an Querfinanzierung. Mir ist es nämlich so ein bisschen nachgehangen, was du gesagt hast in der letzten Folge.
Was denn?
Dass du mir Geiz unterstellt hast.
In welcher Stelle?
Weil wir nur zu viert unterwegs sind. Ach, ja. So muss ich kurz noch, Jochen, der hat sich gemeldet zu der
oh ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Zu der Einheit, weil genau, er hat nochmal einen Tipp abgegeben, den ich übrigens auch schon befolgt habe, instinktiv, die letzten Jahre, nämlich, dass man sich die Namen aufschreibt von den Haustechnikern an den Läden, wo man war. Und wenn man wiederkommt, spricht man sie sofort mit Namen an. Sehr guter Tipp. Dann fühlen die sich sofort ernst genommen und wertgeschätzt und genau, habe ich auch mehrfach also schon gemacht. Zum Beispiel habe ich extra nochmal nachgeguckt, wie der in Köln hieß, Markus. Sehr nett, liebe Grüße. Der macht doch einen super Job. Und wenn man gleich ankommt und sagt so, hey Markus, cool, dass du wieder dabei bist, dann hat man einfach gleich schon einen guten Vibe. Das ist echt eine gute Grundlage.
Hieß der in Nürnberg Benny?
Okay. Ja, müssen wir mal aufs Itinerary gucken.
Ja.
Wir waren zu viert unterwegs und wir hatten unser Auto kaputt gemacht. Die Heckscheibe war hinüber, irgendwie im Parkhaus ist da was übergestanden, was der Abstandsmesser nicht so richtig mitbekommen hatte. Das heißt, in Köln musste das Fahrzeug zu Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Und wir mussten uns einen Mietwagen holen. Deswegen mussten wir auf dem Weg nach Frankfurt auch wieder nach Köln, Luca und ich, sind quasi quer durch die Republik gefahren. Und dann hatte ich die Zeit genutzt, die Deals nochmal durchzugehen. Und da wollte ich dich jetzt auch mal noch dazu interviewen, weil ist denn das der Anspruch, dass Musik auf dem Live-Markt in Größen von, sagen wir jetzt mal, bis zu 300 Leuten eigentlich nur existieren kann, wenn sie querfinanziert ist? Also
interessant finde ich diesen Punkt Querfinanzierung. Würdest du jetzt für dich sagen, eigentlich lohnt sich Tour nur alleine?
Alleine lohnt es sich, ja. Ich habe vor 2 Jahren eine ähnlich lange Tour alleine gespielt, 2 Wochen. Da habe ich wirklich viel Geld mit nach Hause genommen. Einfach durch die Garantiegagen schon, selbst wenn es weniger Leute da waren und so. Mhm. Eine Person alleine kriegst du schnell untergebracht auch. Das ist ein Businessmodell, was sich trägt. So. Ja. Das wird dir jeder DJ bestätigen.
Ja, richtig. Genau. Ja. Das ist also im DJ-Bereich ist es ja auch tatsächlich interessant, ne? Dass da Einzelpersonen sehr viel Geld verdienen können.
Ja.
Auch eigentlich fast ausschließlich durch Club-Bookings und Festival-Slots. Ja. Ne? Also als DJ spielt man eigentlich keine Solo-Shows, wie du jetzt. Also jetzt so Solo auflegen in der Kirche, eher nicht.
Genau. Ja. Jetzt sind wir bei, wenn wir mal überlegen, 200 Leute zahlen jetzt ein Ticket für 30 Euro, was meistens nicht der Fall war. Meistens zahlen sie weniger.
Ja, können ja 25 machen.
Ja, und dann sollte in der Kasse wie viel sein?
5.000 Euro und jetzt gibt es einen Deal mit einem Veranstalter, das ist ja ganz wichtig.
Jetzt gibt es einen Deal mit einem Veranstalter.
Das heißt, die Leute, also es ist nicht jeder Cent von einem Ticket geht an den Künstler, ne? Das ist klar, sondern...
Nein. Davon es gibt ja so 50-50
ganz, ganz grob 50-50, könnte man sagen.
Ja, wobei der Anspruch mittlerweile auch, also es wird hart auf dem Markt. Ja. Also, dass du da wirklich die 50% dann von da oben abbekommst, ist oft nicht mehr der Fall, sondern es wird dann erst argumentiert mit, es muss erstmal der Raum wieder rein oder das, was halt zusätzlich gemietet wurde oder was weiß ich, die Technik oder so, dass dann halt auch wirklich bei dem Ticketspreis 2.500 ankommen bei mir, ist oft nicht gegeben. Also gibt es mal diesen Deal, aber so.
Und aber ist das, ich habe da gerade aktuell keinen Überblick, also weil es gab auch mal Zeiten, da gab es 60-40 Deals für einen Künstler oder sogar 70-30 und würde sagen, grundsätzlich ist es mittlerweile eher unter 50-50.
Ja.
Ja?
Okay. Ja, also die drücken das nicht so aus, aber dadurch, da wird halt mit Kosten argumentiert.
Ja, okay. Ja. Weil das zum Beispiel auch heißen kann, 50-50, aber Hotel ist nicht drin.
Zum Beispiel, das ist auch immer so ein
Ding. In Deutschland eher nicht gang und gäbe, aber im Ausland gerne mal.
Na, in Köln auch, doch.
Ja, okay.
Köln macht, also es gibt manchmal so Messestädte, die dann auch einfach sagen, die Unterkunft müsst ihr euch selber kümmern. Das geht ins Geld, klar.
Das habe ich auch, das fand ich ganz interessant, wir waren doch bei euch beim Rolling Stone Beach. Da musste man sich, ganz interessant, musste sich die Band quasi in der Ferienanlage, also man hat auch eine saftige Gage gekriegt, sage ich mal. Also da stand da eine große Zahl oder eine größere. Aber die Bands mussten sich dann in dieser Ferienanlage, wo das Festival ist, selber die Schlafzimmer buchen. Und da musste sich quasi die Band überlegen, wie komfortabel wollen wir übernachten. Und was ich auch interessant fand, das kannte ich noch nicht so richtig. Es gibt doch oft bei Festivals so Meetbackline.
Ja.
Also es ist hier für dich wahrscheinlich, obwohl das ist doch für dich auch relevant.
Doch, klar.
Genau. Ja, klar. Genau, also beim Festival, dass man zum Beispiel sagt, das Festival stellt eine Backline, Bassverstärker, Schlagzeug, ne? Flügel ja. Genau, Flügel ist ja quasi eh immer gestellt. Können sie sich möglicherweise auch auf einen Deal auswirken. Aber beim Rolling Stone Beach, dann sollte man, wenn man eine Festival-Backline haben möchte, hätte man die auch mieten müssen. Fand ich interessant. Ja. Also der Gürtel wird enger geschnallt.
Er wird enger geschnallt, ja.
Guckt, wo man abcashen kann.
Ja.
Schöne Grüße.
Genau. Liebe Grüße. Tourende Bands haben auch immer noch mal einen Off-Day dabei. Das ist einfach, geht auch richtig ins Geld, weil da müssen auch wieder Hotels bezahlt werden.
Genau.
Und die Musiker wollen natürlich auch Geld für einen Tag, wo sie nichts machen können. Ist ja auch klar. Also irgendwas musst du denen auch geben.
Genau.
Das ist wahnsinnig teuer. So, das heißt, selbst wenn ich jetzt diese Hälfte bekommen hätte, muss ich das ja auch noch mit in Betracht ziehen an Kosten, die da.
Ja, genau. Genau.
Also, muss auch mit. Jetzt. In die große Rechnung muss das alles mit rein. Genau, wir hatten die Social Media, habe ich jetzt auch einfach mal mit reingetan, was in Betracht gezogen werden sollte. Sprit wahnsinnig teuer, vor allem bei dem Routing, was wir jetzt hatten. Das war ja wirklich dreimal durch Deutschland.
Was kostet Sprit gerade auf 100 Kilometer?
Keine Ahnung, kann jeder nachgucken, aber ich weiß, Tankfüllung, die wir da gemacht hatten, und wir hatten, glaube ich, über 10, war auch über 100 Euro.
Irgendwie. Also okay. Nochmal mindestens ein Tausi getankt.
Mindestens, also genau. Ich würde sagen eher mehr.
Das Thema Off-Day finde ich interessant, weil es gibt ja auch Bands, die sagen, okay, wir machen auf gar keinen Fall einen Off-Day. Also gerade mit der größeren Crew, weil, keine Ahnung, wenn dann, was weiß ich, eine Band, was weiß ich, 10 Leute zahlt plötzlich dann, weil dann noch, was weiß ich, Monitor und Rigger und 2 Backliner dabei sind, dann hat man natürlich auch hohe 4- bis vielleicht sogar 5-stellige Lohnkosten. Gerade stell dir vor, du machst eine Nightliner-Tour, aber dann wäre es doch schön, wenn man irgendwie nach 7 Tagen mal ins Hotel kann, dann zahlst du den Nightliner und das Hotel. Also genau, da kommen Kosten auf einen zu.
Genau.
Mietwagen?
Aber ein Off-Day zu machen kann ja auch kosten. Also ich meine, in unserem Fall war es ja jetzt zum Beispiel so, da wurde mir eigentlich angeboten, vor Berlin einen Tag nicht zu machen und halt Karlsruhe nicht zu spielen, weil es halt nicht echt stressig war, auch um die ganze Fahrten also rechtzeitig hinzubekommen und so. Und du bist dann auch krank geworden.
Ja.
Das heißt, das konnten wir in dem Fall leisten und sagen, ja gut, dann spielen wir zu zweit. So, aber man merkt dann schon so, ja, für jede normale Band hätte dieser Off-Day genau Sinn gemacht, einfach um sich zu regenerieren. So, ne?
Ja, ja, klar.
Und aber kostet halt alles natürlich wieder Kohle noch und nöcher.
Mietwagen?
Mietwagen stand diesmal halt dann auch an, so, weil mein eigenes
Kraftfahrzeug. Also genau, du tourst mit dem eigenen Kraftfahrzeug, aber.
Kraftfahrzeug, was ich auch mal irgendwann dass ich mal investiert habe, um solche Touren leisten zu können.
Genau, also im Normalfall, weiß ich, Eisenbahntouren, wir mieten einen Sprinter oder einen Nightliner. Nightliner, weiß ich gar nicht, was das ist. Also auch, da sind wir auch bei 1.000 Euro am Tag, glaube ich. Mindestens ist, glaube ich, mittlerweile alles viel teurer. Zu mir sagte auch neulich ein Kollege, Nightliner-Touren 2024 oder 25 bald, eigentlich unbezahlbar. Ja. Gibt da verschiedene Anbieter, verschiedene Deals. Da hat man auf jeden Fall, also 1.000 Euro ist nochmal ein gutes Stück zu wenig, hat man auf der Uhr jeden Tag.
Ja.
Oder ein Sprinter kostet auch ein paar hundert Euro mittlerweile, oder? Ich weiß es nicht genau.
Ja, auf jeden Fall. Also was wir da hatten, dann war kein Sprinter, aber es war jetzt auch nicht umsonst.
Nee, das ist dein Auto, genau, das zahlst du natürlich dann deine Abnutzung.
Achso, genau, das auch noch. Aber ich meinte auch den Mietwagen, den wir dann hatten, das war V-Klasse oder was. Ist.
Also den hat aber nicht die Versicherung gezahlt?
Zur Hälfte nur.
Okay, ja gut. Ja. Genau, das geht wieder raus. Personalkosten, genau. Und dann ist entweder was übrig oder nicht, genau. Aber es ist ein relativ schmaler Grat. Das Ding ist so ein bisschen bei Touren. Man versucht natürlich erstmal so günstig wie möglich zu touren. Ne? Also auch meinetwegen alleine.
Also ich hatte noch Licht dabei, muss ich auch noch sagen. Ne? Das musste auch noch extra gezahlt werden.
Ja.
Genau. Und dann hatten wir, anstatt den Techniker, hatten wir Horny mit, der natürlich auch noch seinen Tagessatz bekommt. Und auch immer dann noch, wenn ich Hotels zahlen muss, auch immer noch ein zusätzliches Einzelzimmer bekommt. Ist ja klar.
Ja, und genau. Eisenbahn auch. Da wurden auch Licht angemietet für Touren schon. Ja. Und auch mal sowas wie ein Pult oder sowas. Ne? Das kann auch passieren, dass man quasi noch mal extra Technik braucht, die man sich nicht kaufen möchte. Und dann hat man dann noch mal Mietkosten.
Ja.
Genau, und jetzt ist es tatsächlich ein recht schmaler Grat, wie viele Leute kommen. Denn interessanterweise, die Lohnkosten und Tourkosten für einen Sprinter oder sowas, die werden ja nicht teurer mit größeren Konzerten unbedingt. Also die Produktionskosten, da gibt es quasi so eine Art Grundschwellwert, der eine gewisse Höhe hat, der sich jetzt aber nicht proportional erhöht zu den Besuchern. Also bei 200 Leuten haben wir, wie gesagt, diese 5.000 Euro in der Kasse, 2.500 Euro dann bei einem 50-50-Deal. Wenn jetzt 400 Leute kommen würden, hat man 5.000 Euro in der Kasse, also nach dem 50-50-Deal. Aber die Personalkosten, Produktionskosten haben sich jetzt nicht erhöht. Also man nimmt vielleicht noch, was weiß ich, zwei Personen mit, aber die schlucken dann auch nicht die 2.500 Euro. Das heißt, Touren kann man sich ja ausrechnen, wenn dann aber plötzlich 1.000 Leute kommen oder 2.000 oder 3.000 Leute, dann bleibt richtig Geld über. Ne?
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Krux an diesem Getoure, dass natürlich sehr viele Bands, die so in so einem kleineren Rahmen unterwegs sind, sich tatsächlich doch relativ genau überlegen müssen, wo geht jetzt das Geld raus, damit wir profitabel bleiben.
Ja, das schon. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe Runden gehört und so, es gibt auch dann ja wieder den Anspruch der Darstellbarkeit von Wachstum bei größeren Acts, also auch Leute, die vielleicht mal in manchen Städten bis zu 800 oder 1000 ziehen und aber halt irgendwie nachweisen müssen, dass es eine ganz besondere, tolle Show ist und so. Und was mittlerweile da an Licht wie angemietet wird und so. Also was da für Kosten zusammenkommen, so, also gerade bei Licht, so das geht auf keine Kuhhaut. Das ist unglaublich. Und das muss noch nicht mal wahnsinnig krasses Zeug sein. So. Aber es ist, ja, das ist halt die leichteste Art und Weise, aber auch so ein Wachstum darzustellen, ist natürlich immer eine geile Lichtshow. So.
Ja.
Aber genau, ist generell natürlich, wenn du eine Rockband hast, die jetzt, also wenn wir jetzt zu viert gewesen wären und es wären jeden Abend 500 bis 800 Leute da gewesen, ja, ja gut, ja, herrlich, klar. Ja. Mit dem Setup. Aber die Bühnen wären dann auch deutlich größer gewesen. So. Und auch da wären auch andere Kosten wieder auf mich zugekommen, beziehungsweise andere Deals und irgendwann auch eine andere Anspruchshaltung. Lass es das vom Publikum oder lass es von einem selbst sein. Mhm. Auch so eine gewisse Art der Darstellbarkeit von, dass wir dieser Bühne auch gerecht werden und so. Ne?
Also ja, klar.
Das gibt es dann auch. So halt die Kosten steigen. Also es ist nicht so, ich weiß es, ja, wie es bei euch ist, dass du dann halt einfach auf einmal Milch und Honig fließt, wenn du so eine gewisse Grenze überschritten hast, sondern es bleibt eigentlich das Problem so ein bisschen bestehen.
Also bei der Eisenbahn, wir waren jetzt auch lange nicht mehr auf Tour, aber das ist quasi auch die Band, wo ich Einblick habe in die Bücher. Da wurde schon auch immer Geld verdient auf Tour, wurde auch vor allen Dingen natürlich im Festivalsommer, also wenn man quasi so eine Band ist, die auf Festivals spielt,
ja,
bekommt man da Gagen. Übrigens, ach so, was wir nicht vergessen sollen bei Gagen, es gibt natürlich immer die Booking-Agentur, ne? Die nimmt auch so ihre, ja, Prozentsätze. Das können 15, ja, 20, 25 sein, je nach Deal. Aber das ist quasi die Firma, die Konzerte bucht. Und die nimmt ihre Provision. Die arbeitet, genau, auf Provisionsbasis. So,
jetzt und auch von oben, nicht erst nach Kosten oder so.
Sondern nicht nach Kosten, meistens, sondern
von oben, von der Gage, genau, die ausgezahlt wird.
Richtig, genau. Die nimmt, also genau, also nicht vor Deal, sondern also nach Break, wie man so schön sagt. Ja. Also was reinkommt von den Veranstaltern, davon wird dann von oben abgeschöpft, genau.
Ja, was ein Unterschied ist, was die DJs nämlich hinbekommen haben, und manchmal gibt es das auch, solche Deals habe ich auch schon mal gehabt, aber was die wirklich rigoros hinbekommen haben, ist die Provision, die, ja, die Agentur bekommt, nicht vom Künstler abzuziehen, sondern vom Veranstalter.
Ah ja, okay. Schlau. Ja. Wusste ich nicht.
Ja. Ja, gibt es. Solche Deals gibt es. Ich habe sowas auch schon mal mitbekommen oder auch mal schon solche Deals gespielt, aber sehr selten.
Ja.
Meistens wird es vom Künstler abgezogen, weil die Veranstalter sagen, hallo, nö.
Ja,
es dann, gibt... Dann ja, halt nicht.
Es gibt natürlich, ja, dann auch manchmal das Argument von der Agentur, wir machen extra guten Deal für euch. Also,
ja, das
kannst du, das kannst du immer, ja, aber das kannst du, du kannst es ja so verkaufen als Booking. Hier, wir haben euch hier eine richtig fette Gage rausgeleiert.
Ja.
Da nehmen wir natürlich unseren Teil von, aber ohne uns hättet ihr das nicht, was auch sicherlich stimmt. Also du kommst an bestimmte Gigs nicht ran, ohne bestimmte Booking-Kontakte.
Ja.
Also mit der Eisenbahn beim Hurricane und Southside spielen oder so, oder spielten, das ist bei uns zum Beispiel auf einem kürzeren Dienstweg möglich als bei kleineren Bands, die vielleicht deren Booking diese Kontakte nicht hat oder sowas. Ne? Natürlich möchte man sich immer sagen, ja, weil wir halt so geil sind, hätten die uns eh gebucht, aber es hilft da natürlich, irgendwie eine potente Booking-Agentur zu haben. So, genau. Also jetzt nur nochmal zu den Lohnkosten. Ich sag mal, bei der Eisenbahn, das ist es bei uns so ein bisschen ein schmaler Grat, weil wir schon alle immer Geld verdient haben und eigentlich auch das Hauptgeld durch Live, weil dann doch so viele Leute kamen. Also auch in großen Städten wirklich viele Leute. Nur es war trotzdem auch so, dass wir auch auf Touren sicherlich, man hätte auch kleiner touren können. Und das sagst du ja auch, jedes Licht, was dazu gemietet wird und dann doch der Nightliner und nicht der Sprinter. Und was ist ich, die eine Person mehr, keine Ahnung, was ist ich, ein Monitormischer, der würde jetzt wahrscheinlich inflationsbereinigt 2025, was ist ich, 400 Euro Abendgage bekommen oder sowas. 500, 300, je nachdem, was man da für einen Deal hat. Und der Größe angemessen. Das kannst du ja auf 10 Tourtage, sind das, was weiß ich, 4.000 Euro in der Kasse. Die fehlen natürlich dann der Band oder dem Künstler am Ende. Also das heißt, ja, also jede Ausgabe wird ja multipliziert durch die Tage, die du das zahlst. So, jetzt ein Aspekt, glaube ich, das ist vielleicht auch für dich interessant, diese Querfinanzierung, weil du das vorhin sagtest, glaube ich. Was natürlich passiert ist, jetzt wir gehen mit der Eisenbahn auf Tour, spielen in Hamburg im Docks, das ist voll, passen dann 1.500 Leute rein. Dann fließt natürlich Geld. Mit derselben Produktion fahren wir dann aber nach Regensburg. Da kommen dann aber nur 300 Leute. Ja. Das heißt, ich habe dann einen Plus gemacht in Hamburg. Mit den 300 Leuten in Regensburg kriege ich natürlich wahrscheinlich das alles nicht so gut finanziert. Das heißt, ich spiele bestimmte Konzerte, um eine Tour zu haben und finanziere dann durch größere Konzerte die kleineren mit.
Ja, also sozusagen das A-Städte-Prinzip.
Richtig,
Mit dem man die B-Städte finanziert. So. Ja. Das ist ja bei mir nicht so. Also es gibt ja, also klar, Hamburg ist eine A-Stadt, war hatte die meisten Leute so, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass der Deal sonderlich viel besser abwerfen würde als am Ende Dresden oder so. Ja, also weil dann andere Produktionskosten vorherrschen oder halt da irgendwie weniger angemietet werden muss oder. Aber wo halt nur die Hälfte der Leute sind oder so.
Ja, das aber muss man auch sagen, das ist bei dir auch tatsächlich speziell. Ich bin ja viel unterwegs im Bereich deutsche Independent-Musik. Und da ist es total augenscheinlich, dass Köln, Hamburg, meinetwegen noch München, Berlin, auch Leipzig immer, also so bestimmte Städte total top funktionieren. Und du aber dann, was weiß ich, in Regensburg oder Osnabrück oder sowas, was du auch auf dem Tourplan hast, deutlich kleiner spielst.
Ja.
Also wenn in Berlin bei uns 3.000 Leute kamen in Regensburg 300, das ist ein Zehntel. Diese Gefälle, das ist ja bei dir ganz interessant, die gibt es ja irgendwie nicht. Sonst ist es recht konstant.
Recht konstant überall, genau. Ja, ja. Hamburg war ein Ausreißer. Genau.
Ja.
Und interessant, ich weiß nicht, woran es liegt, aber deswegen funktioniert das bei mir nicht, dieses mit dem Riesen-Gig in Berlin finanziere ich dann Bielefeld oder so. Ja, keine Ahnung, so läuft es bei mir nicht.
Genau. Also, das kann man sich aber auch nochmal ausrechnen, wir wollen ja hier ganz transparent sein. Also genau, die 25 Euro für ein Ticket bei den 300 Leuten, wo dann 2.500 Euro übrig bleiben in der Kasse am Ende, um die weiteren Kosten zu zahlen, das sind bei 3.000 Leuten dann 25.000 Euro. Das heißt, da hätte man jetzt theoretisch einen kleinen Puffer für die kleineren Gigs, ne? Ja. Also, und das ist nicht ohne.
Ja.
Sowas ist für viele Bands wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, das ist bei dir irgendwie ein bisschen anders. Man weiß nicht, woran es liegt, aber viele Bands haben sowas wie eine Homebase, wo dann die, also meinetwegen ist das noch bei dir Hamburg oder sowas, aber wo dann wirklich nochmal exorbitant mehr Leute kommen.
Ja, also genau, Berlin ist jetzt ja auch wieder mit Zusatzkonzert und so, ist es auch wieder mehr, aber es ist ja nie exorbitant mehr. Genau.
Ja, ja.
Es ist halt, genau, es bleibt so in diesen Bereichen. Und das hat wahrscheinlich auch einfach was mit diesem Musikprofil zusammen. Also es ist dann einfach ausgeschöpft wahrscheinlich. Und in kleineren Städten vielleicht sogar noch leichter unter die Leute zu bringen, beziehungsweise zu streuen innerhalb des kulturinteressierten Publikums.
Ja.
Weniger Konkurrenz und. Keine Ahnung, aber ich kann es nicht genau erklären, aber es ist halt so, genau. Also das Konzert in Nürnberg, da sind halt auch dann irgendwie 250
Und
in Berlin wird mit 300 ausverkauft oder so, ne? Aber das ist halt eben nicht exorbitant viel mehr.
Nee, genau. Muss man auch nochmal erklären, haben wir glaube ich an anderer Stelle auch, aber wie viel Musik, wo, wie viel Publikum zieht, ist extrem genreabhängig. Also was ich zum Beispiel total interessant finde, kennst du so Leute aus dem Bereich Kabarett?
Ich kenne keine, nein.
Also ich kenne so ein paar Leute, die so im Bereich Klavierkabarett unterwegs sind oder sowas. Und die spielen dann, auch da wird auch viel alleine getourt oder was ich noch mit dem Techniker. Guckt mal so bei so Klavierkabarettisten oder sowas gerne mal auf der Seite, guckt mal in den Tourplan. Weil dann wird dann in der Stadthalle in Holzminden gespielt oder in Brilon oder in Salzgitter. Also so Orte, wo man zum Beispiel als Indie-Band nicht spielt oder auch als Hip-Hop-Act nicht stattfindet. In so ganz kleinen Städten.
Ja, ja.
Weißt du, selbst wenn da 70 Leute kommen, natürlich immer, das ist auch, läuft dann auch eher so ein Tick noch unter Hochkultur. Ich glaube, das ist dann sogar fast teurer als so ein Popkonzert. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, naja, ich gehe auf jeden Fall, ich wollte das mal drauf eingehen. Ich gehe dann halt eher, wir reden jetzt zum Beispiel über ein Konzert in 200 Leute in Frankfurt oder so.
Ja.
Und ich sehe ja dort sind Menschen, die haben Geld ausgegeben. Ich sehe, die gehen an die Bar. Ich sehe dort Leute vom Haus, die dort arbeiten.
Ja.
Und es war ein echt schönes Konzert und die waren alle total nett. Und so, und trotzdem wird irgendwie an mich herangetragen, irgendjemand hätte meinem Schlagzeuger erzählt, ja, heute hier verdient ja heute gar keiner Geld. Und dann gucke ich halt auf den Deal so und denke so, das könnt ihr nicht machen. Diese Kommunikation, das ist nicht richtig, weil ihr habt mich offensichtlich auch noch über den Tisch gezogen. So. Und
warum?
Ja, weil der Deal halt schlecht war. So.
Okay.
Also wie gesagt, mit der Rechnung, die du da gerade aufgemacht hast, bin ich ja nicht einhergekommen. Wahrscheinlich auch mit dem Grund, ja, es war noch ein lokaler Veranstalter, der dann für die Promo gesorgt hat oder so, der auch was haben will und. So, aber ich sehe doch, dass hier heute Abend Menschen Geld verdienen. Die arbeiten da ja nicht für umsonst.
Ja.
Ne? Und dann halt zu sagen, ja, vielleicht wird kein Gewinn gemacht oder so, kann ja alles sein. So.
Ja.
Aber halt dann zu denjenigen, der wirklich keinen Gewinn macht, an dem Abend hinzugehen oder zu lancieren, so, ja, hier verdient ja keiner Geld. Das ist, entspricht ja nicht der Realität. Da werden ja der Haustechniker, der Hauslichtler, die Leute an der Bar, die werden doch alle bezahlt.
Ja, die sind gefördert, ne? Das ist ein.
Das ist auch ein Verein, ja, aber das heißt ja, dass die ja gar nicht darauf aus sein sollten.
Die bekommen also, Geld von der Stadt. Nochmal so ein Zwischenfazit für uns hier, weil das auch alles so wahnsinnig pessimistisch und deprimierend klingt, so wenn sich dann so zwei Musiker hier sitzen, die irgendwie mit ihren Bands oder wir jetzt den Impros erzählen, es wird wahnsinnig wenig Geld verdienen und es ist alles so schrecklich und von Veranstalterseiten dasselbe. Nur als Zwischenfazit, es ist anscheinend, in diesen ganzen Taschen sind irgendwie Löcher, wo das Geld anscheinend durchrieselt. Es wird ja irgendwo landen.
Ja.
Aber es macht sich andererseits auch niemand richtig die Taschen voll. Ich habe hier übrigens gerade einen Tourplan von so einem Klavier-Kabarett-Bereich. Ich sage den Namen mal nicht gefunden, aber auch nur mal, um die Namen zu sagen. Berlin-Hamburg, Bad Bramstedt, Münster-Wiesbaden, Reutlingen, Linkesheim-Hochstetten, Buxtehude, Bochum, München, Stuttgart, Riegel, Langenhagen, Gronau, Duisburg, Düsseldorf, Nürnberg, Aschaffenburg, Limburger Hof, Sinsheim, Mühlacker, Frankfurt, Krefeld, Ritterhude, Freren, Ronnenberg. Entschuldigung, kleiner Ausflug. Aber das sind so Orte, die kennen wir gar nicht, oder?
Ja.
Ja. Was ich auch immer höre, die ganzen Produktionskosten sind halt auch nochmal, Achtung, nach Corona, also ja. stark gestiegen. Also Anmietung von Licht, aber auch Crew, ja. zu Recht. Inflation, aber auch Autovermietung. Diese ganzen Sachen sind wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich auch jemand, der Poster aufhängt, verlangt mittlerweile nochmal deutlich mehr Geld.
Das kann ja alles sein, aber guck mal, es sind ja überall Leute, die beschäftigt werden.
Ja, richtig,
also genau. Das meinte ich ja gerade eben, es sind da Leute, die verdienen Geld und so.
Ja.
Und der Gedanke der Kulturförderung könnte doch hier eigentlich mal mit dem Gedanken der Wirtschaftsförderung ersetzt werden, weil es ist offensichtlich so, dass das ein Wirtschaftsbereich ist, wo Menschen arbeiten. So.
Richtig.
Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, so wir brauchen jetzt, also brauchen wir in jedem Fall auch Kulturförderung und. Mhm. Aber in diesem Fall wird ja unter Beweis gestellt, nee, da sind Leute, die gehen dahin, die zahlen Geld, da sind Menschen, die arbeiten, die kriegen Geld, da sind auf der Bühne Leute, die kriegen Geld und trotzdem ist die Finanzierung eigentlich nur möglich, wenn einer sagt, das finanziere ich aus einem anderen Bereich. So. Und da ist eine Schieflage, das geht so nicht. So. Und eigentlich bräuchte man da eine Wirtschaftsförderung, so genau wie in der Automobilindustrie, das lange gemacht wurde oder so, damit das am Laufen gehalten wird. Da könnte man auch mal so drüber nachdenken.
Ja, das ist ja aber auch ein bisschen das, was ich vorhin versucht habe zu sagen mit der Idee, dass ja eigentlich quasi eine Kulturförderung so eine Art Keynesianismus ist, ne? Weil also du, was du ja machst, ist, du finanzierst ja genau Arbeitsplätze damit. Also eine Spielstätte, die gefördert wird, so eine Spielstätte ist ein Arbeitgeber für Leute, da wird auch irgendwie Geld erwirtschaftet, aber vor allen Dingen werden da Arbeitsplätze bezahlt. Also der Großteil von diesen ganzen Förderungen geht in Lohnkosten.
Ja.
Ne? Vielleicht noch in Miete oder sowas. Oder. Und jetzt nochmal der Unterschied aber zu einem Club, der gefördert ist, da kommen ja quasi externe Leute, die quasi abhängig sind von einem Markt und machen ihre Veranstaltung aber in einer Struktur, die jetzt meinetwegen gefördert ist, wo, was weiß ich, die Techniker, Bar und sowas, die quasi durch eine Förderung eine bessere Grundlage haben erstmal.
Ja.
Um ihre Arbeit da zu machen. Also es ist völlig richtig, was du sagst, es ist eigentlich, es ist eine Kulturförderung, es sind keine Almosen, sondern das ist eine Wirtschaftsförderung.
Ja.
Völlig richtig. Da finden Veranstaltungen statt, die dann wieder Profit erwirtschaften, wo es auch richtig gut laufen kann.
Ja, ich bin auch für Kulturförderung, gerade in Bereichen, ne, die sich quasi gar nicht finanzieren ließe, weil es irgendwie freakige Musik ist, die irgendwie zu wenig Leute zieht. So.
Ja.
da bin ich absolut dafür, dass da reingebuttert wird, weil ich will das hören. So, ich habe Bock auf diese Art von Kunst so und ich möchte, dass das existiert. Ich finde aber, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt. Ich bewerte das so ein bisschen als was anderes als Musik, die jetzt zum Beispiel unter Beweis stellt, dass da ja durchaus dass hier ein Marktteilnehmer ist. So.
Ja.
Und da erwarte ich jetzt eigentlich gar keine Kulturförderung. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann halt durchrechne und denke so, das funktioniert eigentlich nicht unter normalen Umständen, sondern ich muss schon Abstriche machen. So, ja. Leute sind unzufrieden, dass es irgendwie nicht 5 bis 6 Leute sind, die dabei sind. Das wäre auf jeden Fall schöner, aber geht halt nicht wegen der Finanzierung. Und am Ende bleibt für den Arbeitgeber, mich, dann sogar weniger übrig. Dann denke ich, nee, das ist eigentlich eine andere Form von Förderung, die hier stattfinden muss. Die sehe ich gar nicht so unbedingt als Kulturförderung, sondern genau als eher so allgemeine Wirtschaftsförderung. Denn es ist ja unter Beweis gestellt, dass hier überall Menschen sind, die durchaus irgendwie Geld verdienen. So. Mhm.
Ja. Also was ja auch dann quasi immer so Spielstätten versuchen, das ist jetzt nochmal anders als auf einer Lambert-Tour, wo man dann in der Kirche spielt oder in so einem Kultur, was weiß ich, ob jetzt Jazzclub oder so ein Theatersaal oder sowas, in diesem klassischen Clubbetrieb, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst aus deiner Zeit mit der Indie-Band, da wird ja auch gerne, wenn man auf dem Freitag spielt, heißt es dann ja, okay Leute, jetzt ganz schnell abbauen, weil um 11 ist Indie-Disco.
Ja.
Hast du sowas mal erlebt?
Na klar, und dann musst du halt durch diese angesoffene Meute dein Equipment durchschleppen und so.
Horror. Genau, ja, absoluter Horror. Aber das ist tatsächlich auch gang und gäbe. Das ist, wie gesagt, in einer bestimmten Größe und in einer bestimmten Art von Clubs so, ne? Das ist sicherlich bei Indie, bei Hip-Hop, bei Rock oder sowas. So jetzt bei Jazz oder klassischeren Sachen oder Kabarett nicht so, dass dann nachher in einmal Hoppes Lustspielhaus noch Indie-Disco ist. Aber viele dieser Rockclubs haben auch auf jeden Fall auch lange Zeit sich gerne darüber finanziert, dass man quasi gerade an den Wochenenden dann von ihnen noch eine Party macht.
Genau, ja. Ja, wenn sie es darüber hinbekommen. Auf jeden Fall, ich möchte es nochmal sagen, ich bin daran interessiert, dass auch diese Bands, die sich halt quasi nicht querfinanzieren können, so, dass die trotzdem eine Existenzberechtigung haben. Ich sehe es eigentlich nicht ein, dass Bands, die 300 Leute ziehen, irgendwie sagen müssen, das können wir uns nicht leisten. Mhm. So. Ich möchte auch nicht, dass die weniger Musiker dann auf der Bühne haben und das Ganze durch einen Computer ersetzen oder so, wenn das nicht die, also ich möchte eigentlich, dass das geht. Ich finde eigentlich so ab der Größe sollte es eigentlich irgendwie gewährleistet sein, dass die mit einer Crew von 5 bis 6 Leuten gewinnbringend durch die Lande ziehen können. So, das muss in unserer Gesellschaft möglich sein. So, ich möchte nicht da auch noch verzichten auf diese Form von Kultur. So, weil am Ende bleibt dann ja wirklich nur das Taylor Swift Konzert oder vielleicht auf der anderen Seite halt irgendwie wirklich kulturgeförderter Kram. So.
Ja, interessant ist aber ja auch, dass die Gagen nicht in dem Verhältnis steigen. Obwohl Tickets deutlich teurer werden, die werden irgendwie die Deals schlechter und auch inflationsbereinigt werden die Gagen nicht mehr. Ich habe mal den Inflationsrechner von Finanzen.net entdeckt. Das fand ich auch relativ aufschlussreich, weil mir das gar nicht so klar ist. Ich kann mich erinnern an das erste Mal in meinem Leben, wo ich richtig viel Geld für Musik machen bekommen habe, aus meiner Sicht. Und zwar war das im Jahr 2004, 5, 6. Ich habe jetzt meinen Rechner auf 2005 gestellt. Da habe ich da mit meinem damaligen Jazz-Trio, haben wir, also es war eine Mucke, also so ein musikalisches Gelegenheitsgeschäft, da haben wir bei einem Autohaus gespielt, eine Autohauseröffnung.
Ah ja.
Ja, und ich habe, also da, ich war ein junger Bub und habe die Summe von 500 Euro bekommen dafür.
Ja.
Und das kam mir damals absurd viel Geld vor.
Ja.
Jetzt habe ich da jetzt
mal. Dachtest du, du hast es geschafft. Jetzt hast du es geschafft.
Ja, ich habe jetzt, da habe ich auch gedacht, jetzt habe ich mal so einen richtigen Puffer. So komme ich übers Jahr. Nein, keine Ahnung. Ist natürlich, also so, die Mieten waren auch 2005 schon. Ich glaube, da habe ich auch schon über 300 Euro Miete bezahlt.
Ja.
Ehrlich gesagt, für meine siffige WG, die ich damals hatte in Hamburg. Gib mal einen Tipp ab, ohne zu gucken, wie viel Euro wären 500 Euro heute inflationsbereinigt nach 20 Jahren?
750.
Ah, sehr gut. 787.
Ja, ich habe ein gutes Gefühl für die Inflation.
Ja, natürlich. Das finde ich aber interessant, dass zum Beispiel auch eine Indie-Gage von 2014, die 200 Euro ist, wäre, sind heute noch 184. Hm. Hat mich ein bisschen überrascht. Also weil ich das dann doch nicht, weil ich immer so denke, ja, so ein bisschen weniger ist es, aber es
ist schon deutlich weniger.
Ja, genau. Och, ich würde mal die Kollegen bitten, gebt mal bei eurem Inflationsrechner mal so Gagen ein, an die ihr euch erinnert, historisch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren und guckt mal, was da heute für eine Zahl steht.
Ja.
Weil das vergisst man dann doch. Weil, also ich arbeite auch in Bereichen Theater oder sowas, da steigen die Gagen nicht in dem Maße.
Ja.
Also im Prinzip nicht mal die Inflation. Weil sich an anderer Stelle ja Leute auch gerne mal beschweren, teure Tickets. Also weil 30 Euro, oder du sagst, das war jetzt nur in Hamburg so, oder was weiß ich.
In Berlin, glaube ich, war das teuerste Ticket, glaube ich, ja. In Hamburg war es günstiger. Oder Berlin war 35 und vielleicht war Hamburg 30, ich weiß nicht. Ja. Aber es gab auch irgendwie, es gab auch irgendwo mal 20 oder 25.
Ja, genau. Nur ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal mit der Eisenbahn, das ist sicherlich auch 10 Jahre her oder was weiß ich, mal gesagt haben, oh krass, jetzt gehen wir ja über 20 Euro.
Ja. Ja, ich erinnere mich auch, dass die erste Tour, die wir gespielt haben, war so 15 Euro oder so 12,50 Euro.
Ja, 12, genau, ja. Aber also zahlst aber auch mittlerweile auch im Berghain, also als Party-Eintritt, zahlst du auch mittlerweile, glaube ich, knappe 20 Euro. Also das heißt, diese ganzen Veranstaltungen werden teurer, die Kosten werden weitergegeben. Genau, es muss nur irgendwie allen klar sein, das ist auch aus einer bestimmten Hilflosigkeit und auch aus gewissen materiellen Zwängen heraus. Ja. Dass da einfach Kosten sind und es macht ja auch für die Zuschauer nur Sinn, wenn eine Band oder ein Künstler auf Tour geht und der auch quasi dadurch, dass er auf Tour geht, Geld verdienen kann, um dann seine Kunst zu machen.
Jo. Und natürlich hätten wir alle gern mehr Geld.
Ja.
Und ich würde auch gerne mehr Geld zahlen an die Leute, die mit mir arbeiten. Ja. So. Und ich würde auch gern mehr Leute mitnehmen. Durch die Gagen, die gezahlt werden, bleibt eigentlich bei mir als derjenige, der dann quasi der Arbeitgeber ist, eigentlich nichts hängen. Und ich muss das Ganze als Investition betrachten, was auch für mich möglich ist. Also das ist genau in meinem Fall ja dadurch möglich, dass halt die Marke Lambert, in die ich dann quasi rein investiere, über das Jahr ja irgendwie Gewinn abwirft. So. Aber ich mache auch nichts anderes. Ich mache auch wirklich nichts anderes als das. So. Weil man muss halt das alles mitsehen, dass das eigentlich schon alles passiert, diese Art von Querfinanzierung. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen umgehört und so. Es passiert auch in anderen Bereichen. Das ist relative Normalität für die, ich sag jetzt mal, den musikalischen Arbeitgeberverband. Ist das in vielen Strukturen schon der absolute Normalfall, dass man das einfach so mitberechnet, dass man das halt irgendwie als Investition sieht, ne, in die Marke rein und so. Ich wünschte mir eigentlich eine Welt, in der man das nicht so sehen muss, sondern in der irgendwie klar ist, dass wenn Leute sich für deine Konzerte interessieren, dass sich das dann auch irgendwie so finanzieren lässt. So. Das ist irgendwie nicht gut für die Zukunft der Musik, dass das schon so weit ist. So, weil das halt eigentlich heißt, dass nur bestimmte Leute ja auch auf Tour gehen können.
Ja, es ist extrem abhängig von den Zuschauerzahlen, aber dann, und es ist auch extrem abhängig von der Musik, die du machst, ne? Also dann, als wir in Frankfurt waren, nämlich hier besagter Laden, da erzählte mir nämlich auch der eine Techniker von irgendwie auch so, das war ein Laden, da wie viel passen da rein?
Ich glaube 200 waren es, glaube ich, ja.
Bestuhlt, genau. Das heißt, also stehend kriegst du da vielleicht 500 rein oder so?
Ja, aber Moment. Wenn du ein stehendes Publikum hast, das ist ja auch, das ist etwas, worüber ich natürlich auch nachdenke, kannst du nicht die gleichen Eintrittspreise nehmen.
Genau.
Du musst da runtergehen.
Ist es so?
Ja.
Weil du zahlst für den Stuhl.
Für den Stuhl zahlst du mehr, ja klar. Also das musst du auf jeden Fall gegenrechnen. Manchmal die Vergrößerung quasi der Kapazität heißt nicht automatisch mehr Geld, weil du auch dann argumentieren musst. Das Publikum merkt das sofort und denkt so, hey, aber jetzt fürs Stehende das Gleiche wie letztes Mal fürs Sitzende und so.
Ja.
Das ist nicht so leicht.
Was ich auch gehört habe oder was man auch an den Ticketpreisen sieht, es ist ja auch bei Bands ganz gerne mal so, dass die sagen, das machst du jetzt nicht so in der Größe, aber gibt es auch so bei bestimmten Bands, dass man sagt, wir möchten eigentlich lieber in so Theaterseele, weißt du richtig, dann so im, was weiß ich, im St. Pauli Theater oder im...
Kosten so hoch.
Da sind die Kosten total hoch, da werden dann aber auch mal 60 Euro genommen und nicht 30.
Ja, klar, also, weil das ist dann vielleicht so ein bisschen normaler für der...
Ja. Das ist aber ein anderes
Publikum. Das Abonnementpublikum, das ich denke, da kostet ja immer alles so viel hier.
Genau,
so,
das muss man sich natürlich auch immer fragen, für wen spielt man, ne?
Ja.
Weil, ich weiß nicht genau, wie das jetzt heutzutage ist mit BAföG und Mindestlohn und sowas, was irgendwie so ein Studi am Ende des Monats in der Tasche hat. Aber es ist, glaube ich, schon auch so, dass man da auch dann durchaus, glaube ich, als junger Mensch mal drüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich diese 30 Euro bezahlen möchte.
Ja.
Ne? Und das ist ja auch das Spannungsfeld. Ne? Also das muss ja auch klar sein, dass man halt natürlich mit höheren Gagen Leute ausschließt.
Ja, das stimmt.
Was man ja eigentlich auch nicht unbedingt möchte. Man möchte
Vor allem kannst du auch nicht mal eben deine Freunde fragen, ob die dann noch mitkommen. So, sondern es ist halt wirklich, ne, wenn du jetzt irgendwie, ich meinte neulich ein Kollege von mir, wenn der jetzt irgendwie 55 Euro nehmen muss, so,
ja.
Das ist dann nicht mehr so wie früher, wo halt irgendwie man sagt, oh geil, das ist ein cooler Künstler, da kann ich noch mal ein paar Freunde fragen, ob die an dem Abend mitkommen, so, sondern das ist halt eine Investition, die dann wirklich nur die machen, die halt wirklich totale Fans sind, eigentlich.
Ja. Ja,
und das muss man auch mitbringen. Also, das ist auch so ein Downer.
Ja, aber es scheint ja trotzdem keine gängige Taktik zu sein, zu sagen, komm, wir machen jetzt Konzerte für 12 Euro, dafür kommt aber das Doppelte an Leuten.
Nee, ich glaube auch. Also, die Zeiten sind auch vorbei mit den 12 Euro.
Oder lass es 20 sein, aber keine Ahnung, man könnte ja auch sicherlich argumentieren, ja, machen wir halt 20 Euro, dafür kommen dann aber doppelt so viele Leute, die trinken doppelt so viel, das heißt, die Gastro macht einen riesen Umsatz und am Merch ist auch noch mehr Geld übrig.
Mhm, ja.
Aber das scheint nicht so richtig Strategie zu sein.
So wird nicht argumentiert.
Also könnte ja sein. Aber okay, also das scheint ja momentan nicht der Ausweg zu sein in der Industrie. Und wie gesagt, wir sind da sehr abhängig von einer Industrie, die auch ein bisschen die Spielregeln macht, ne?
Muss man sagen.
Ja. Also und natürlich auch, wir reden jetzt natürlich auch immer über externe Veranstalter.
Das ist halt so eine Sache, die man vielleicht nochmal in Frage stellen könnte, halt, weil ich meine, ich kenne das noch aus dieser Jazz-Zeit damals. Ich habe selber meine Gigs gebucht, ne? Dann fiel schon mal keine Gebühr an die Agentur an, die hätte ich eh nicht gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann bin ich in irgendeinen Club in Deutschland gefahren mit meiner Band und der Clubbetreiber war immer gleichzeitig auch Veranstalter, der dann halt auch für die Werbung oder so sorgen sollte. So. Mhm. Das hat sich dann ja irgendwie aufgeteilt, wenn du so ein bisschen mehr Karriere machst, so, dann ist halt, gibt's immer eigentlich fast immer einen externen Veranstalter. Das ist meistens dann nochmal eine zusätzliche Agentur, die zwischengeschaltet ist und dann diesen Club anmietet oder so. Das heißt, die Leute, mit denen du dann vor Ort zu tun hast, sind oft gar nicht die Veranstalter, sondern nur Durchführer. Und das ist halt die Frage, inwieweit kann man da vielleicht eigentlich eher mal sagen, vielleicht sollte man da mal sparen. So, dass man halt sagt, so diese Konzertveranstalter, die da halt zwischengeschaltet sind, das sind doch die ersten, die eigentlich gehen müssten. Also bevor bei mir gespart wird, müsste eigentlich bei denen gespart werden, weil das müsste ja auch ohne die gehen. Die argumentieren natürlich immer mit so, ja, die haben die Strukturen für Werbung und Promotion und so, um das Konzert gut zu promoten über, was weiß ich, ihre Kanäle und. Das kriegen die Clubs halt alles nicht mehr hin selber und so. Es gibt da solche Argumentationslinien. Aber eigentlich würde ich sagen, wenn es jetzt irgendwie heißt, wir müssen den Gürtel enger schnallen und so, sind das eigentlich die ersten, die sogenannten örtlichen Veranstalter, die eigentlich den Gürtel enger schnallen sollten, oder?
Also ja, weiß ich nicht, das ist mir jetzt, kenne ich wirklich zu wenig zu Zusammenhänge, dass ich jetzt hier die örtlichen Veranstalter an Pranger stellen möchte. Die agieren natürlich auch wirtschaftlich und würden natürlich auch nur ein Konzert finanzieren, wenn es sich für die lohnt. Also da gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen, ich bin hier Idealist, ich baue dich richtig auf und nächstes Mal machen wir dann nochmal 100 Leute mehr. Aber
ja, man muss zu deren Verteidigung auch sagen, dass wir das ja durchaus auf dieser Tour auch mal gemacht haben, ohne den örtlichen in Kassel und es ist leider nicht so gut gelaufen. Also da hätten wir den eigentlich gebraucht, noch so einen zusätzlichen.
Genau,
also,
was macht denn der örtliche Veranstalter? Genau?
Der hat einfach mehr Druck darauf, dass halt dieses Konzert beworben wird.
Aber was macht er genau? Der wirbt, der macht den Deal mit dem Club, der bucht die Hotels.
Der stellt die Tickets bereit. Also du hast eigentlich den Deal mit dem. Ne?
Ja, genau. Der kommt jetzt um den Vorverkauf und sowas, genau.
Als Künstler hast du eigentlich den Deal mit dem, genau.
Das wird vor allen Dingen dann immer offensichtlich, wenn man zum Beispiel in der Kirche spielt. Das fand ich jetzt mal ganz interessant, weil da sieht man ja eigentlich nur vielleicht den Pastor und den Küster, aber eigentlich sonst keine Leute, die so mit Club-Alltag zu tun haben oder Konzert. Alltag. Und da ist dann völlig klar, jeder, der hier irgendwie rumwuselt, ist irgendwie von extern.
Ne? Genau.
Und das ist quasi alles in der Verantwortung des örtlichen Veranstalters.
Ja, da musste ich mich total dran gewöhnen, als ich damit anfing, weil ich kannte das früher halt immer noch so von, ist hier euer Laden, ist ja geil, ja so cool.
Ja, irgendwie.
Also sind wir im Monatsprogramm, cool. Und da sind dann irgendwie so zwei Leute insgesamt, die halt für die ganze Durchführung eines Abends im Nürnberger Jazzstudio verantwortlich sind oder was, keine Ahnung.
Ja.
Aber das ist halt das ist natürlich ein anderer Swag und natürlich, also einfach mehr Leute, die an einem Konzert arbeiten, das steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Verantwortlichkeiten so verteilt werden, dass es auch ein erfolgreicher Abend ist. So. Ja. Aber genau, es ist halt natürlich auch eine zusätzliche Partei, die auch Geld verdienen möchte.
Genau, ja, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte, weil wir jetzt so meckern, was man ja alles machen könnte, das machen auch Bands und die verdienen dann auch besser. Du kannst ja nicht nur selber deine Platte rausbringen und dann, was weiß ich, an einem Label vorbei voll finanziell partizipieren. Du könntest ja auch selber dich buchen und deine Konzerte selber veranstalten.
Ja, das kann man alles machen.
Klar. Aber da kann man alles machen, kann sich auch eine Frikadelle in den Arm nageln. Aber, aber wenn das Argument kommt, ja, verstehe ich, wer das kann, wer das leisten kann, super. Aber da kommen wir halt auch in Bereiche, die arbeitsmäßig Kapazitäten fressen, die wirklich auch irgendwann dann ganz, ganz schwer nur noch zu bewältigen sind.
Ja.
Also nochmal, dass du dir hier nochmal ein digitales Schulterklopfen auch von den Impros und von mir abholst. So wie du jetzt tourst, merkt man, es läuft wahnsinnig viel durch deine Hände.
Ja.
Das ist ja bei anderen Bands oder zum Beispiel, was weiß ich, mit einem TM, der noch mehr übernimmt oder auch in der Band, wo Aufgaben dann, was weiß ich, durch eine Band geteilt werden. Da ist das nochmal vielleicht nicht ganz so arbeitsintensiv, aber es ist bei dir im Prinzip so, wenn immer ich dich sehe, also klar, hängst du auch mal rum oder sowas, aber entweder du fährst selber das Auto auch oder hängst da gerade an deinem Telefon und musst irgendwas mit Social Media machen oder noch irgendeine Kommunikation darüber oder darüber. Es ist jetzt bei dieser Tour mit dir als Hauptverantwortungstragender, es ist ein riesen Arbeitsaufwand, ja. Jenseits von ich drücke die Taste auf dem Klavier. Darf ich das so sagen?
Ja, genau. Also kannst du so sagen, finde ich ja schön, dass du das so siehst, weil es ist tatsächlich so und da kamen wir ja so ein bisschen her. Ich wünschte mir da auch mehr Unterstützung auf Tour, aber ich sehe halt auch schon, dass bei dem Setup, was ich jetzt mitbringe, eben ich eigentlich ja schon Geld mitbringen muss, damit das irgendwie auf die Beine gestellt werden kann.
Ja.
Und so. Und das ist schon ein Dilemma. Also, weil wenn wir jetzt 1,5 Stunden drüber jammern, wie schwer das alles ist, man muss ja auch sehen, nee, das ist ein Erfolg gewesen. Das ist eine erfolgreiche Tour für mich. Also es war eine gute, mit vielen Leuten, die kommen so.
Ja.
Und wenn man diese beiden Aussagen jetzt aneinander legt, so eine erfolgreiche Tour, wo ich halt selber drüber nachdenken muss, wie ich das eigentlich finanziere, also da stimmt doch irgendwas in den Strukturen nicht. Das kann ja nicht sein. Da ist doch irgendwas schief.
Ja, also genau, das haben wir aber jetzt mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln, ne? Weil wo da, also hätte man sicherlich strukturierter machen können, aber es, glaube ich, sind so ein paar ganz gute Einblicke möglich gewesen, ne? Über Touralltag und auch wenn ihr irgendwo ein Plakat seht für eure Lieblingsband, noch mal so ein bisschen Hintergründe, was da eigentlich alles anfällt. Das ist ja was ich mal vor ein paar Folgen sagte, dass ich früher immer dachte, jeder, der eine Band hat, die Konzerte spielt mit einem eigenen Publikum, mit einem Plakat, was irgendwo hängt und
hat's geschafft.
Ja. Und jetzt mehr Leute als, was weiß ich hier, die 17 Studienkollegen und Cousins, die da auftauchen, die sind Rockstars und finanzieren sich durch ihre Musik. Das ist mitnichten so.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Guti, ich glaube, dann haben wir es. Weißt du eigentlich, was Anthony Kiedis gerne hört, wenn er schmust?
Ich könnte mir vorstellen, Paul Anka.
Nee. Kind of Blue. Kind of Blue.
Das ist aber auch wieder so eine prätentiöse Aussage. Das ist, okay. Aber
ja, der lässt es gerne langsam angehen und dann ist Kind of Blue die beste Begleitung.
Wo hast du das her?
Aus dem Buch über Kind of Blue.
Das Buch über Kind of Blue.
Kennst du auch, ne? Und wie heißt der Kahn? Du hast es auch da stehen.
Ja, da steht das drin.
Relativ am Anfang, ja.
Okay.
Wenn unsere Lieblingsband, die Red Hot Chili Peppers, werden als Referenz herbeigezogen.
Na gut.
Das ist doch cool.
Gibt hier auch einen Rolling Stone-Artikel. Darum hört jeder irgendwann Kind of Blue von Miles Davis.
Ah. Muss ich mich auch nochmal genauer befassen mit diesem Buch. Nächstes Mal.
Nächstes Mal. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch, es ist Weihnachten, können wir mal einen kleinen Ausblick machen, was oder ein kleines Brainstorming. Die Weihnachtszeit läuft. Wir haben eigentlich dann doch auch nur noch eine Vorweihnachtsfolge.
Ja, stimmt.
Und eine Weihnachtsfolge. Ja, wie kommen wir denn da nochmal ein bisschen in Weihnachtlichkeit rein? Machst du da irgendwas musikalisch für?
Ich hatte jetzt nichts vorbereitet. Das ist ja eigentlich immer so dein Segment, weil du so ein Weihnachtsfreak bist.
Ja, deswegen. Ich merke nur gerade, weil ich so ein bisschen hänge so ein bisschen in den Seilen und bin doch leider ausgelasteter, als ich gerne wäre zu dieser christlichen Vorweihnachtszeit. Da frage ich mich natürlich trotzdem, wie kommen wir nochmal in so eine Weihnachtlichkeit rein?
Hm. Ja, das ist dann deine Aufgabe für nächstes Mal, okay. Oder?
Ja, gut.
Bereitest du wieder was Schönes vor?
Zu Weihnachten, gut, okay.
Ja.
Gut, machen wir so.
Alles klar,
okay.
Dann würde ich sagen, ciao.
Mach's
gut, bis zum nächsten Mal.
Mit vorweihnachtlichen, zwingenden Grüßen, dann bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.